Genau, es soll gehen um den Umbau der Bundeswehr und um den Umbau der NATO, also um die militärischen Strukturen. Ich steige trotzdem ein, nicht bei der Bundeswehr oder bei der NATO, sondern bei dieser freundlichen Dame, Ursula von der Leyen, die im EU-Kontext eine Rede gehalten hat, State of the Union 2021, also im letzten Jahr vor dem Beginn des aktuellen Krieges in der Ukraine, und dort zum Besten gegeben hat: Wir treten in eine neue Ära verstärkter Konkurrenz ein. Eine Ära regionaler Rivalitäten und großer Mächte, die ihr Verhältnis zueinander neu austarieren. Die jüngsten Ereignisse in Afghanistan sind nicht die Ursache, sondern ein Symptom dieser Veränderungen. Also Großmachtkonkurrenz, die immer auch ein Rüsten an sich vorbereitet auf Großmachtkriege beinhaltet, ist die neue Ära, in der wir uns befinden. Das habe ich jetzt von der Leyen reingenommen, weil die das als einzige Spitzenpolitikerin so direkt sagt. Von der Bundesregierung kriegt man es so direkt nicht, selbst von der NATO kriegt man es so direkt nicht. Aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem passiert. Die NATO trifft sich in diesem Sommer, im Juni 2022 in Madrid, zu einem Gipfel, von dem ihr sicher alle mitbekommen habt. Auch wenn das Wort Großmachtkonkurrenz nicht fällt, ist es im neuen strategischen Konzept der NATO ziemlich klar, wo es darauf rausläuft, Russland wird als größte Bedrohung und China als Herausforderung, was auch nichts anderes als eine diplomatische Umschreibung für klarer Konkurrenz bezeichnet. Und das Ganze hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch konkrete Auswirkungen auf den militärischen Apparat. Es werden in Südosteuropa schon im Frühjahr und dann auf diesen NATO-Gipfel endgültig abgesegnet neue sogenannte NATO-Battlegroups eingerichtet, in der Slowakei, in Ungarn, in Rumänien und in Bulgarien. Das heißt, die sogenannte NATO-Ostflanke wird tatsächlich geschlossen. Die östlichen Bereiche der NATO sind durchgehend nicht nur mit den jeweiligen nationalen Truppen, sondern auch mit NATO-Truppen bestückt mittlerweile. Das Ganze hat mindestens in Ungarn und in Bulgarien auch gegen den Willen der Regierung, den ausdrücklichen, der dann Stück für Stück geschliffen wurde, stattgefunden. In diesem Frühjahr ist die Battlegroups eingerichtet worden. Und auch in der Slowakei gab es durchaus da heftige Auseinandersetzungen. Aber die Debatten sind nicht erst aus diesem Frühjahr. Seit mindestens 2 Jahren drücken NATO und US-Militärs darauf, eben diese Battlegroups einzurichten. Jetzt war halt der Zeitpunkt mit dem neuen Krieg in der Ukraine, das durchzusetzen. Und Deutschland spielt hier überall mit. Bodentruppen sind in der Slowakei und in Litauen stationiert. Und in Rumänien und in Estland immer wieder im Rotationsverfahren deutsche Kampfjets. Und das Ganze reicht aber lange noch nicht aus der NATO. Die Pläne sind viel größer. Es wird ein sogenanntes New Force Model aufgestellt. Es geht um Pläne der NATO ab 2025 dann aufsteigen in die nächsten Jahre hinein, insgesamt bis zu 800.000 Soldatinnen und Soldaten mobilisieren zu können. Das ist eine Versiebenfachung dessen, was aktuell an eingeplanten mobilisierungsfähigen NATO-Truppen vorhanden ist. Und das Ganze soll dann in 3 Aufmarschwellen sozusagen stattfinden. Es gibt eine erste Phase, wo die Truppen innerhalb von 10 Tagen kampfbereit sein sollen. Da sollen 100.000 Soldatinnen und Soldaten bereitstehen. 40.000 davon in der sogenannten Allied Reaction Force, also für weltweite Einsätze, die im Flugzeug über den ganzen Globus geflogen werden können, aber durchaus auch in einem Großmachtkrieg mit Russland nützlich werden, und 60.000, die unmittelbar für die direkte Aufrüstung der Ostflanke vorgesehen sind, zu Land, zu Luft und auf See. Das Ganze geht weiter mit einer zweiten Welle. Innerhalb von maximal 30 Tagen sollen weitere 200.000 Soldatinnen und Soldaten einsatzbereit sein. Das würde dann alles an die Ostflanke der NATO gehen. Und insgesamt wird in bis zu 180 Tagen mit einem Aufmarsch von, wie gesagt, 800.000 NATO-Truppen geplant. Da kommen immer noch Truppen der jeweiligen NATO-Staaten dazu. Das ist nur das, was unmittelbar unter dem militärischen Kommando der NATO steht. Die Ansage ist, dass diese Truppen nicht mehr frei verfügbar sein sollen für Einsatz irgendwo, sondern dass die konkret örtlich zugeordnet werden. Also die deutschen Truppen sind dann für Litauen, die Slowakei, im weiteren Aufmarschverlauf für Zentraleuropa und die Marine für die Ostsee zuständig. Andere Staaten haben dann andere Schwerpunkte. Es wird ganz klar wieder örtlich zugeteilt. Das Ganze auf allen Ebenen soll Munition und Material in den jeweiligen frontnahen Gebieten vorstationiert werden. Das sind Strukturen, die ziemlich eins zu eins in die Strukturen der NATO in der BRD bis Ende der 80er, also im letzten Kalten Krieg, erinnern und auch von den Zahlen langsam ähnliche Dimensionen annehmen, auch wenn die geografische Ausbreitung deutlich größer ist. Und hier sieht man das Ganze mal, Deutschland ist für 2023 und 2024 der Kern der aktuellen NATO-Einweichtruppe, also vor dieser Umstellung. Und da stellt Deutschland knapp 15.000 Soldatinnen und Soldaten und 34 Flugzeuge und Schiffe, was aktuell schon eine Menge ist und was aber sozusagen auch dann der Kern von dieser NATO-Einweichtruppe ist. Und das tut die Bundeswehr aber für 2 Jahre im Rotationsverfahren. Die Truppen werden dann da wieder rausgenommen und es übernimmt ein anderer Verbündeter. Und in dem neuen Streitkräftemodell ab 2025 soll die Bundeswehr dauerhaft 30.000 Soldatinnen und Soldaten und 85 Schiffe und Flugzeuge in einer kurzen Abrufzeit parat haben. Also von etwas, was periodisch mal auftaucht, zu einem dauerhaften Zustand und dann noch mehr als eine Verdopplung der Truppenzahlen. Und auch das ist aber nicht völlig neu. Schon 2020 hat Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin damals gesagt, Deutschland soll 10% der Fähigkeiten der NATO stellen. Das ist ungefähr ziemlich genau das, was jetzt passiert, wenn Deutschland 30.000 von 300.000 in einem Monat abrufbaren Truppen stellt. Und das Ganze macht Deutschland ja nicht ohne Grund. Aus Regierungskreisen werden da klare Dinge verlautbart. Zum Beispiel erklärt SPD-Chef Lars Klingbeil im Juni in einer Rede zur Zeitenwende, nach knapp 80 Jahren der Zurückhaltung hat Deutschland heute eine neue Rolle im internationalen Koordinatensystem. Deutschland muss den Anspruch einer Führungsmacht haben. Friedenspolitik bedeutet für mich, auch militärische Gewalt als legitimes Mittel der Politik zu sehen. Ich vermute, einige sind jetzt alarmiert.
Bitte nicht.
Genau, das ist sozusagen die Aussage, wo Klingbeil es nicht dem Kanzler überlässt, sondern sozusagen aus der zweiten Reihe aber erklärt, welche Dimensionen und welche Folgen diese Zeitenwende haben soll. Und das macht er aber auch nicht allein. Auch die aktuelle Verteidigungsministerin, Frau Lambrecht, geht in diese Bresche. Im September bei einer Grundsatzrede zur nationalen Sicherheitsstrategie sagt sie, Deutschlands Größe, seine geografische Lage, seine Wirtschaftskraft, kurz sein Gewicht, machen uns zu einer Führungsmacht. Ob wir es wollen oder nicht, auch militärisch. Also, ob das jetzt irgendwie so eine Führungsmacht-Wider-Willen-Nummer ist, mag bezweifelt werden. Die Debatte ist nämlich deutlich älter. Schon auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2012 wurde etwas verkündet, was damals als Elitenkonsens bezeichnet wurde. Das Papier Neue Macht, Neue Verantwortung, alle, die schon länger auf dem Uni-Kongress sind, kennen das wahrscheinlich. Da wurde genau der Anspruch dieser Führungsrolle erst in Thinktanks und unter Politikerinnen ausdiskutiert und dann auf der Sicherheitskonferenz vom damaligen Präsidenten, Außenminister und Verteidigungsministerin sozusagen öffentlichkeitswirksam präsentiert. Das heißt, diese Idee Deutschlands als einer Führungsmacht in Europa ist deutlich älter als der aktuelle Krieg in der Ukraine und auch älter als die Auseinandersetzung in der Ukraine seit 2014. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo da tatsächlich versucht wird, nochmal finanziell und auch hart militärisch Substanz daran zu bringen. Und was braucht eine Führungsmacht? Die braucht militärische Führungsstrukturen. Ohne die geht's nicht. Seit 2001 gibt es bereits das sogenannte Einsatzführungskommando der Bundeswehr, also ein Kommando, was für alle Auslandseinsätze zuständig ist, von damals Afghanistan über Mali bis jetzt eben die sogenannte Ostflanke, also Litauen, Slowakei und so weiter. Diesem Einsatzführungskommando wird jetzt ein territoriales Führungskommando seit September nebenan gestellt, was für alle Aufgaben der Bundeswehr im Inland zuständig ist, also auch für die Heimatfront gibt es wieder ein zentrales Führungskommando in Berlin, was da Dinge wie zivil-militärische Zusammenarbeit und Katastropheneinsätze im Alltäglicheren, aber auch Aufmarschplanung, Truppenverlegung und die sogenannte territoriale Verteidigung, also was wäre, wenn der Krieg unmittelbar das Schießen, das Sterben nach Deutschland kommen würde, dort ausgeplant werden soll. Und auch die Teilstreitkräfte kriegen neue Führungsstrukturen. Die Marine baut gerade in Rostock an einer neuen Führungsstruktur. Unter deutschem Kommando soll bis 2025 ein Stab bereitstehen, der sowohl für nationale Aufgaben als auch für die NATO zur Verfügung stehen soll. Über die Ostsee haben wir gestern schon kurz was gehört. Die ganz klare, ausgesprochene Ansage ist, Deutschland koordiniert für die NATO den Ostseeraum, also das Seegebiet Ostsee. Dafür sollen dann entsprechend auch Marineverbände für die Ostsee, für den Nordatlantik und auch ein Marineverband weltweit für die NATO-Einweichtruppen bereitstehen. Und auch die Luftwaffe arbeitet an ihren Führungsstrukturen. In Uedem in Nordrhein-Westfalen, also am westlichsten Rand Deutschlands, entsteht ein neues Führungskommando, das Air and Space Operations Center. Es soll einerseits dafür zur Verfügung stehen, die bis zu 65 Flugzeuge der Luftwaffe, die in 10 Tagen in Bereitschaft gehalten werden sollen, zu koordinieren. Weitere Fähigkeiten darüber hinaus, was das bedeutet mit den Kampfjets und dem Führungsanspruch, sieht man gerade nach den Raketeneinschlägen in Polen. Deutschland hat unmittelbar danach gesagt, wenn ihr euren Luftraum besser schützen wollt, wir schicken euch Jets sozusagen. Wir können euren Luftraum sichern. Wir haben die Kampfflugzeuge da. Das hat Polen erstmal dankend abgelehnt, aber das ist sozusagen das Signal, was die ganze Zeit ausgesendet wird. Und es geht aber um Air and Space Operations. Die Bundeswehr hat ein Weltraumkommando eingerichtet, was damit koordiniert wird. Auch eine Flugstruktur, die nur größere Militärmächte haben und die einzig allein für Großmachtkriege zur Verfügung steht. Mit den Taliban muss man sich nicht im Weltall streiten. Und auch der sogenannte Bereich Cyber- und Informationsraum wird völlig auf den Kopf gestellt und darauf ausgerichtet, dass auch die Cyber- und Propagandatruppen der Bundeswehr für einen entsprechenden Krieg einsatzbereit werden. Und es gibt weitere politische Aussagen dazu, wofür diese Armee, diese Bundeswehr gebraucht werden soll. Scholz hat das Ganze schon mal im April bei Anne Will hier für das deutsche Publikum im Fernsehen gesagt und ist jetzt dann im Juni in Litauen und sagt, alle Verbündeten in der NATO, als Verbündete in der NATO fühlen wir uns einander verpflichtet und wir werden im Falle eines Angriffs jeden Zentimeter des NATO-Gebiets verteidigen. Er wiederholt es dann nochmal auf der Bundeswehrtagung, also einmal an das deutsche Fernsehpublikum im April, dann im Juni an das internationale Publikum und an die NATO-Verbündeten und das auch in der Bundeswehr der letzte verstanden hat, im September nochmal auf der Bundeswehrtagung. Landes- und Bündnisverteidigung bedeutet nichts anderes als, wir werden jeden Quadratmeter des Bündnisgebietes verteidigen. Das ist eine politische Aussage, die erstmal da steht in all ihrer Wucht und auch ganz klar macht, Landes- und Bündnisverteidigung heißt längst nicht mehr, es sollen die Grenzen Deutschlands irgendwie verteidigt werden, sondern das findet längst in Zentral- und Osteuropa statt. Und in der Umsetzung ist die Bundeswehr dazu aber tatsächlich nur begrenzt in der Lage. Das soll sich jetzt nach dem Anspruch der Regierung ändern. Dazu heißt es in einem Sachstandsbericht des Verteidigungsministeriums aus diesem Juli, einer der perspektivisch wahrscheinlich umfangreichsten Maßnahmen der Bestandsaufnahme stellt die Umgliederung der Einsatzkräfte des Heeres dar. Strukturell ist das Heer momentan noch prioritär auf Auslandseinsätze ausgerichtet. Eine Umgliederung des Heeres auf die aktuellen Szenarien der Landes- und Bundesverteidigung ist dringlich geboten. Erstes Zwischenziel ist eine einsatzbereite und voll ausgestattete Division bis 2025. Also in den nächsten 2 Jahren sollen 20.000 Soldatinnen und Soldaten, das ist ungefähr der Bereich Divisions, wird am Anfang ein bisschen kleiner sein, aber eine Division Landstreitkräfte für diese NATO-Aufgaben vollständig zur Verfügung stehen. Und das passt sich genau ein in das, was die Bundeswehr, die Bundesregierung der NATO zugesagt hat. Es soll die NATO Battle Group, die von Deutschland geführte, in Litauen verstärkt werden. Es ist jetzt schon ein Brigadeeffekt stand dahin verlegt worden, also eine militärische Führungsstruktur. Und in Deutschland sollen 5.000 Soldatinnen und Soldaten mit gepackten Koffern bereitgehalten werden, um unmittelbar nach Litauen verlegen zu können. Und wie gesagt, ab 2025 eine gesamte Division, 15 bis 20.000 Soldatinnen und Soldaten, die für Zentraleuropa, also zwischen Ungarn und dem Baltikum, zur Verfügung stehen sollen und abrufbereit sein sollen. Achso, das wäre hier nochmal aufgeschlüsselt gewesen, das reicht uns aber. Wie das Ganze konkret aussehen soll, wissen wir noch nicht so ganz genau, das ist noch nicht öffentlich. Es gibt Pläne, die seit 2018 kursieren, das sogenannte Fähigkeitsprofil der Bundeswehr. Auch das, diese Umstrukturierungsmaßnahmen sind nichts, was jetzt in diesem Februar angefangen haben, wurde sich auszudenken. Diese Führungsstrukturen, die neuen, wurden 2020, 2021 schon als sogenanntes Eckpunktepapier im Verteidigungsministerium diskutiert und diese Umbaupläne für das Heer, wie gesagt, seit 2018. Bis Jahresende soll das Ganze offiziell sein, wie es genau aussehen will. Die Reservistenzeitung Loyal hat aber einen vorläufigen Plan im August veröffentlicht. Das wäre jetzt der Wahnsinn, in den wir nicht einsteigen. Aber was daran vielleicht klar wird, ohne dass ihr das jetzt irgendwie im Detail verstehen braucht, 130 Strukturelemente des Heeres sind auf diesem Plan abgebildet und 120 von diesen 130 Strukturelementen sollen sich bewegen. Also das gesamte Heer wird in sich umgegliedert, die Einheiten bekommen neue Zuteilungen, werden umgebaut, alles wird darauf ausgerichtet, dass dieses Heer nicht mehr für Auslandseinsätze funktioniert, für Afghanistan, Mali und Co., also wie ein Baukasten, wo man einzelne Elemente rausnimmt und die in Auslandseinsätze schickt, sondern es geht darum, geschlossene Großverbände von bis zu 20.000 Soldatinnen und Soldaten und davon drei dieser Divisionen perspektivisch bis Ende des Jahrzehnts bereitstellen zu können. Und diese innere Umgliederung funktioniert ungefähr in 3 Schritten. Ich gucke mal kurz, was die Zeit
sagt.
Die Zeit sagt beeilig. Okay, dann mache ich es ganz knapp. Die sogenannten Brigaden, also die Kampfverbände auf Ebene von ungefähr 5.000 Soldaten, werden in 3 Kategorien aufgestellt werden. 3 davon in der sogenannten schweren Kategorie, also schwere Panzer, großes, schweres, gepanzertes Gerät, alles, was eigentlich ausschließlich für die sogenannte NATO-Ostflanke zur Verfügung stehen soll, sogenannte leichte Kräfte, Gebirgs- und Fallschirmjäger, also alles, was man in einem Einsatzgebiet aus dem Hubschrauber, aus dem Transportflieger rausschmeißen kann und was da kampfbereit ist, also sowohl für Auslandseinsätze als auch für ultraschnelle Verlegung an die Ostflanke. Und was völlig neu sein wird, sind die sogenannten mittleren Kräfte. 3 Brigaden von diesem Typ sollen eingerichtet werden. Das heißt, es wird alles auf Radpanzern funktionieren. Die sind leichter als die klassischen Panzer, aber sie sind deutlich flexibler. Sie können von Deutschland aus ihrer Kaserne losfahren aus eigener Kraft, ohne Schwerlasttransporter, ohne Züge, ohne große Logistik und in 2 Tagen in Litauen sein, in 2 Tagen in der Slowakei sein. Also sie sind quasi die steilgewordene Umsetzung dieser Aussage, jeden Zentimeter des Nachbargebiets zu verteidigen. Und das ist auch die zentrale Umstellung. Deutschland ist sowohl nicht mehr wie im letzten Kalten Krieg Frontstaat, wo es darum geht, Panzerarmeen an die unmittelbare Gefechtslinie zu bringen, und auch nicht mehr darauf ausgerichtet, Soldatinnen und Soldaten in größeren Mengen in Auslandseinsätze zu schicken, sondern die Ausrichtung ist genau auf diese Führungsrolle in Zentraleuropa und das auch militärisch. Und um das Ganze umzusetzen, gibt es aber 2 Schwierigkeiten. Wir haben sozusagen einmal diese Finanzdelle 2026, die Tobias angesprochen hat. Und das andere ist, also weil die brauchen unglaubliches Material für diese Umbaumaßnahmen auch, und das andere ist, dass irgendwer diese Panzer noch sitzen muss und sich um dieses ganze Gerät auch kümmern muss. Fachkräftemangel und so weiter, ich fühle es nicht weiter aus, weil das ist jetzt Thomas' Thema, wo er weitermachen wird.